like that?
Und damit herzlich willkommen zu Talk Up, dem Atlanta Falcons Germany Podcast live auf Twitch, auf X und auf YouTube. Und später natürlich auf Abruf bei allen geilen Podcast-Streaming-Anbietern eurer Wahl. Victory Tuesday! Dass ich das immer diese Saison sagen darf, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich glaube, keiner von uns, wenn man sich die Predictions der letzten Woche reingezogen hat. Umso erfreulicher, dass wir dann auch heute in wirklich absoluter, maximaler Anzahl hier angetreten sind. Überraschenderweise. Und natürlich nur möglich gemacht durch den 18:30-Stream. Also, aber später dazu noch mehr, warum, wie und weshalb und warum wir überhaupt hier vollzählig sind. Aber ich freue mich so sehr, dass ich drei wunderschöne, geile Menschen, die auch spannende Wochenende hinter sich hatten, haben wir hier gerade festgestellt, bei mir habe. Und begrüße diesmal zuerst Gucci. Hallo.
Ich als erstes vollkommen überrascht. Hallöchen, schön dabei zu sein.
Genauso überrascht war ich, als ich dein Gesicht im Off gesehen habe, gerade von daher.
Tada!
Magic. Und natürlich ist auch mit dabei der Herbstmeister der zweiten Liga, FC Schalke 04, a.k.a. Chris aus Essen.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich natürlich über diese erfolgreichen Wochenenden mit diesen hervorragenden Siegen und allem.
Man hat es nur leicht gehört. Ich glaube, du hast eine Flagge geschmissen. Für alle, die jetzt ja auch irgendwie diese Stille einfach im Podcast haben und gedacht haben, lädt es gerade noch oder habe ich auf Pause gedrückt? Nee, Chris hat eine Flagge geworfen. Also,
ja.
Sehr, sehr schön. Da haben wir gleich sehr viel auf jeden Fall drüber zu reden. Und natürlich nicht minder erfolgreich, ja, der Jule Brandt-Belieber schlechthin aus quasi, also sein Verein aus Nordrhein-Westfalen, er selber aus Niedersachsen, Wolfsburg. Hallo, Dominik.
Ja, moin. Ich möchte eigentlich nur jemanden grüßen, wenn ich darf. Ich würde gerne den Fan of the Year der Buccaneers grüßen, Tobi, der seit vorletzter Woche das allererste Mal in Tampa Bay ist und die Spiele gegen die Saints und der Falcons miterleben durfte und somit 0-2 steht. Sei gegrüßt, Tobi.
Nicht jeder kann in Amerika punkten.
Vielleicht können wir ihn ja zum Dauerurlauber überreden.
Ich hoffe, ich glaube, er war noch nie hier mit dabei, quasi im Chat. Aber war er schon mal zwischendurch?
In dem Chat nicht, aber er war hier schon mal zu Gast.
Muss ich sagen. Im Chat selber, das meine ich. Genau, im Draft, ja.
Nee. Und bei den Preview-Folgen, die früher Santo mal gemacht hat.
Aber ich wollte gerade sagen, im Chat, wenn nicht aktiv und unterm Radar, aber die Blöße würde ich mir jetzt auch nicht mehr geben, um ehrlich zu sein.
Er hat es sportlich genommen.
Okay, er hat es sportlich genommen. Immer noch, glaube ich, Division Erster?
Ja, die Panthers haben es ja
klassisch.
Das ist eine komische Division, oder? Die wir hier spielen. Seien wir mal ehrlich.
Man muss es auch mal so sagen.
Also wir können eigentlich unseren eigenen Toilet Bowl ausspielen.
Du, irgendjemand muss das Ding ja hier irgendwann gewinnen, ne? Auch wenn es mit 7-7-2 ist, ist ja egal. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten drei Wochen, wenn es um unsere geile Division geht.
Ich wollte eigentlich noch eben fragen, ob das mit den Panthers und der Insolvenz noch steht.
Es ist noch alles möglich, ne? Wir haben das gemacht, was ich gesagt habe. Die Panthers haben verloren, Tampa Bay hat verloren, wir gewinnen unser Spiel, wir müssen nur so weitermachen.
Also wir drücken weiter die Daumen, dass die Panthers bankrott anmelden. Ist, denke ich mal, relativ realistisch, wenn man sich jetzt das letzte Spiel anguckt, dass sie da keinen Bock mehr haben. Wir sind nicht alleine. Hey, wir haben heute wieder Teilnehmer hier bei uns in den Kommentaren. Anscheinend haben sie die 18:30-Nachricht wohlwollend aufgenommen. Dominik Gollis war der Erste, auch schon relativ früh, Viertelstunde vorher. Hey und Rise Up, liebe Grüße aus der Steyr. Whistleblows, flag it's thrown, referee, false start offense, number 71, five-yard penalty, still first down. Ey, es ist noch nicht NFL-Record, was wir da gemacht haben. Wir hätten uns schon noch ein bisschen mehr ins Zeug legen können. Also
ich glaube, da war doch eine Statistik bei, dass wir das zweite Team sind seit Ende mit der NFL-Geschichte, das trotz so vielen Flaggen gewonnen hat, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. 1944 war da, glaube ich, schon mal irgendwo ein Team unterwegs, das auch noch gewonnen.
Deswegen, 1926 mit der letzten Insolvenz. Also wir holen jetzt die ganzen alten Dinger raus.
Wir holen die. Wir holen die Records. Roland B. ist auch mit dabei, Rise Up aus Österreich. 17 Flaggen, nennt man das eigentlich Flag Football? Egal, trotzdem gewonnen. Es waren 19, Roland. 17 ist amateurhaft. Also
eigentlich 21, ja. Aber zwei wurden abgelehnt.
Wurden abgelehnt.
Tampa Bay.
Am Ende lügen die Zahlen einfach nicht. Da steht eine 19.
Ja.
Was soll man machen? Tampa hat uns auch, du warst Rekord bei 23, glaube ich. Ne? Also
ja. Obwohl, wir haben ja immer nach Konstanz entfernt. Gefragt. Wir haben ja immer nach Konstanz gefragt.
Oh Gott, ja,
da stimmt. War sie alle 3 Minuten eine Flagge.
Das war schon ein interessantes Spiel. Holger 85 mit einem Rise-Up aus RLP. Sepp Vettel natürlich auch mit dabei. Namt und Servus. Ich habe es gleich gesagt. Was hast du gleich gesagt? Klär uns auf. Nessa ist mit der 3 mit Cheers, y'all. Look at them smiles. Ey, sowieso. Ja, unser Team hat ja zumindest am Wochenende gewonnen und sich nicht von einem Opa abwerfen lassen. Boom. Mic drop. Yep. So. Philip Rivers, bester QB aller Zeiten. 5 Jahre Pause reicht ganz, ganz locker für die Seahawks. Warum heute eigentlich Hochformat? Bitte?
Der Mann hat 10 Kinder, der ist trouble gewohnt.
Und er ist Opa. Das ist auch sehr, sehr faszinierend. Sepp Vettel fragt, warum heute eigentlich im Hochformat? Also theoretisch haben wir beides. Je nachdem, welche Plattform du auch anwählen willst.
Und mit welchem Endgerät.
Richtig. Aber ich weiß, letztes Mal, wo ich auf YouTube mitgeguckt hatte, hatte ich einfach vertikal geguckt. Ich finde das an sich angenehmer, aber das ist jedem selbst überlassen, wie ihr das präferiert. Sepp Vettel schreibt, achso, dass die Falcons gewinnen, hast du predicted. Wie viel hast du drauf gesetzt? Denn ohne diesen Beweis ist deine Aussage nichts wert. Du musst schon echt was gesetzt haben auf unser Team.
Glückwunsch zum Money.
Ich wollte gerade sagen, also, wobei ich glaube, die Quote war gar nicht so hoch, oder? Deswegen Tampa gewinnen, 2,5 oder sowas.
Was, nur als Auswärtsteam?
Ich glaube, die war jetzt nicht.
Mit 3 Siegen?
Ja, die war jetzt aber nicht so exorbitant hoch.
Da hätten die Bucks vielleicht eine Woche vorher nicht gegen die Saints verlieren sollen, dann wäre die vielleicht
eben
höher gewesen.
Also mein Tipp Chargers gegen Eagles Win, der war mit der 3-1er-Quote auf jeden Fall höher als unser. Aber gut. Ja, wir haben ja schon irgendwie den oder das Augenmerk quasi hier mehrfach angesprochen. Ja, wir haben 19 Flaggen geholt, 125 Penalty Yards dadurch erwirtschaftet und haben trotzdem gewonnen, 29-28 an der Zahl. Ein Walk-Off-Field-Goal von unserem Superkicker Zane Gonzalez. Er hatte ein bisschen Schiss, als er angetreten ist. Das kann ich jetzt schon zugeben, aber nichtsdestotrotz stehen wir jetzt gerade 5-9. Ja. Wir haben den Buccaneers das Leben mal ein bisschen schwer gemacht, den mal so ein bisschen die Leviten gelesen, Mike Evans zum Ausflippen gemacht nach dem Spiel. Was will man mehr, Dominik? Sag mal.
First-Round-Pick.
Ja. Kommen wir noch zu. Kommen wir vielleicht noch zu. Kommen wir vielleicht noch zu.
Chris, war die Frage.
Chris, was hast du? Deine 2, 3, 4 Cents.
Ja, überraschend kommt es doch. Wir haben einfach diesmal das Glück auf unserer Seite gehabt bei den entscheidenden Szenen, muss man ja auch mal so sagen. Und ansonsten war eigentlich kein großer Unterschied zu den vorherigen Spielen. Bei 28-16 haben wir eigentlich auch schon alle gedacht, es wäre durch. Das Thema. Aber man kann sich noch überraschen lassen.
Fair. Dave, bitte.
Ja, absolut. Eigentlich haben Sie schon fast alles gesagt. Ein wundersames Spiel, wundersames Ergebnis. Im Endeffekt unser Glück, dass die Buccaneers Defense doch weniger Bock hatte wie unsere Defense. Und dass Pitts irgendwo aus dem Nichts mal dachte: so, hey, ich fange auch mal an mitzuspielen.
Du, wo wir dann auch schon mal bei einer mehreren Auer-Fragen sind, ne? Denn Dominik hat ja nach einem First-Round-Pick gefragt. Und da gab es ja durchaus Fragen. Ja, es gab Fragen wie zum Beispiel Pitts Tag and Trade, realistische Option.
Ich habe tatsächlich... Für einen First-Round-Pick, Dominik? Entschuldigung.
Du bist der Tag-Experte hier von uns eigentlich.
Ja.
Ich kann ja mal so anfangen. Eigentlich, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Catch von Pitts war, wo er so unwürdig den Kontakt vermeidet und vorher zu Boden geht.
Ja.
Da habe ich eigentlich gedacht, ey, das ist so untypisch Tight End eigentlich. Wo Tight Ends tanken sich sonst immer noch so durch bis zum letzten. Und da habe ich mir schon gedacht, das wird wieder heute nichts mit Pitts. Ja, und dann ausgerechnet, wenn man diese Gedanken hegt, ne, dann geht es auf einmal ab. Ich denke, das Kapitel Pitts ist einfach vorbei hier in Atlanta.
Sagen die beiden anderen. Ist das so?
Ich weiß nicht. Ich traue unserem Front Office eine Menge zu. Also auf der einen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass man jetzt in Anführungszeichen das wahre Potenzial gesehen hat. Mhm. Andererseits, Dominik hat das gerade schön plastisch beschrieben, wie er beim zweiten Catch tatsächlich sanft zu Boden geglitten ist. zwischendurch sah er dann mal aus wie die Wiedergeburt von Julio Jones, aber tatsächlich wissen wir es alle besser.
Man muss auch fair bleiben. Also beide Teams haben ohne Secondary gespielt. Beide Teams.
Ja.
Doch, umso war im Feld, habe ich an den Flaggen gesehen.
Ich sag nur 5 Jahre, 80 Millionen.
Das willst du ihm zahlen, oder?
Nein, aber das werden wir ihm zahlen.
Meinst du wirklich?
Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Aber unserem Front, also solange wir das Front Office haben, halte ich nichts für ausgeschlossen.
Also ich sag mal so, die aktuell teuerste Tight Ends in der Liga mit 19 Millionen pro Jahr sind Kittle und McBride.
Ja, ja, kannst ihm keinen McBride-Vertrag geben.
17 Millionen Kelce, 16,5 Hockenson und dann kommt schon Njoku mit 13,6, Andrews 13, 12,5 Ferguson, 12,5 Kmet.
Da ist auch Werner nicht mehr weit weg, oder?
Ja. Bitte? Ach, Werner. Ja.
Stimmt.
Werner ist auf... Oje, da muss ich mal weit runter scrollen.
Er entwickelt sich ja auch gerade. 13 Millionen. Aber
ja, wenn
wir einem Werner 13 Millionen zahlen, was hindert uns daran, Pitts noch wesentlich mehr zu geben?
Gar nichts. Ja. Und Werner entwickelt sich ja zur Catching-Machine.
Ja, jedes Spiel 2 bis 3 Catches aktuell.
Du meinst so, zu 2033 wird er zum Pass-Künstler?
Dann legt er Pitts-Spieler hin. Aber zu welchen Konditionen würdet ihr sagen, wir geben Pitts nochmal eine Chance?
Gibt es überhaupt Konditionen? Wenn er so Prove-It-Deal macht, so auf Minimum-Wett, ist das in Ordnung für mich? Dann würde ich ihn nochmal probieren.
Also ich glaube tatsächlich, so ein Tag-and-Trade ist so insofern realistisch, als dass wir eh keine Compex für den kriegen, weil wir einfach wahrscheinlich in der Free Agency irgendwas kaufen, womit wir diesen Compex eh verlieren. Von daher... Die 16 Millionen würden dann übrigens im Raum stehen für ihn für ein Jahr, wenn man ihn taggen würde. Muss man ihn nur noch loswerden. Aber momentan tut er hier relativ viel dafür, dass da eventuell Interesse besteht in der Offseason. Von daher, ja.
Das wird sich schon in diesem Wochenende wieder erledigen.
Meinst du?
Glaube ich nicht.
Okay.
Ey, komm. Wann hat Pitts mal 2 herausragende Spiele hintereinander?
Ja, aber wir spielen gegen die Cardinals. Die haben die letzten Wochen mit ihrer Verletztenliste so viel kassiert, das wäre schon fahrlässig von den Falcons, das nicht nochmal so zu versuchen.
Dafür sind wir ja Gott sei Dank nicht bekannt, fahrlässig irgendwie Siege herzuschenken.
Niemals. Niemals. Nee, aber ich glaube, so ein Tag and Trade könnte schon realistisch sein, aber wir warten jetzt mal lieber nochmal die 3 Spielchen ab, was Pitt Senior da so irgendwie aufs Parkett zaubert. Banana ist mal reingekommen. Hallo, gequälte Seelen. Was heißt denn hier gequält? Ich glaube, gequält sind wir nicht.
Wir sind im Fahrplan für die 4. 7-10er Saison in Serie.
Mein 6-11er-Tipp ist immer noch da. Also ich bin außerordentlich zuversichtlich. Von daher, gequält ist
hier. Das ist gerade auch recht wahrscheinlich.
Ja, mal gucken. Alexander mit einem Servus und Rise Up aus Niederbayern. Hoffentlich rettet sich ihm jetzt nicht mit ein paar bedeutungslosen Siegen. Das ist doch auch eine Auerfrage. Guck mal, als wenn man das jetzt irgendwie überleiten könnte und die Auerfragen schon mal wieder vorwegnehmen könnte. Rettet dieses Spiel unseren Trainer den Hintern bis Ende nächster Saison sogar?
Nö, ganz einfach, weil dafür hat es dieses Spiel gar nicht gebraucht. Der wäre so oder so gerettet bis nächste Saison. Bin ich mir absolut sicher.
Aber die Frage ist, Ende nächster Saison sogar?
Ja, ja.
Ende nächster?
Ja.
Der wird irgendwann nächstes Jahr in Woche 5 wieder ein Bauernopfer bringen mit irgendeinem Wide Receiver Coach, der.
Ja.
Das ist so wie bei der, Wie bei der Neujahrsansprache bei unseren politischen Repräsentanten, da merkst du auch nicht, wenn die plötzlich den Film vom letzten Jahr laufen lassen. Und so sind die Pressekonferenzen dann auch angelegt.
Also ich glaube auch, dass er zum Saisonstart da bleibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach mit 0-5 in die Saison geht und das war's dann, wie bei Dan Quinn damals. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass Blank sagt, ja, pass auf, Hiem, bist ja ein guter, ne? Schätze dich sehr, respektiere dich, kriegst nochmal eine Saison. Aber wenn er dann 0-5 geht, wir werden sehen. Wir werden sehen. Je nachdem, vielleicht überrascht uns Blank alle und sagt auf einmal nach der Saison, ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, raus mit euch. Und er trifft irgendwelche Entscheidungen, wo wir sagen, wow, das haben wir jetzt seit 8 Jahren nicht mehr erlebt. Wahrscheinlichkeit eher gering bei den Wettanbietern, wenn man danach gehen würde. Wollen wir ins Spiel rein diven? Wollen wir mit dem Kopf über einfach mal reinspringen?
Tauchen wir tief in den Kaninchenbau.
Oh, geil. Ich habe ja das Spiel nicht live geguckt. Ich habe es mir in 40
Schande.
angeguckt am nächsten Morgen. Das heißt, ich habe die letzten, was waren das, glaube ich, 4 Minuten reguläre Spielzeit war noch drauf. Da habe ich aufgewacht nachts und habe gedacht, ich gucke mal rein. Da habe ich mir die Augen gerieben. Erstmal, als ich den Score gesehen habe und dann, als ich bei Twitter die Nachrichten über Kyle Pitts gesehen habe, da habe ich gedacht, was ist denn hier passiert? Also, ich bin ja fast aus allen Wolken gefallen, als ich gesehen habe, dass unser Tight End, der gescholtene, der immer wieder gescholtene Tight End dasteht und so eine Performance hinzaubert gegen die Buccaneers. Offensiv generell, also ja, hast natürlich die Penalties irgendwie mitgehabt, aber kam es für euch wirklich auch so überraschend, dass wir dann die Buccaneers im Passing Game so niedermachen konnten? Oder generell in der Offensive?
Das wird Dominik nicht gerne hören, aber Pitts hat uns in dem Fall mit dem Hintern in den Arsch gerettet.
Ja, fair. Ich mach mal nebenbei ein bisschen die Stats auf. Ja? Die sagenumwogenen, die uns immer wieder richtig gut stehen, wenn man sie anguckt.
Ja, komm, also to be fair. Ich sag
Ja.
nur Third Down Conversions.
5 von 11, ja, immer
Ja.
noch unter 50%, also eigentlich wirklich
Ist
immer
das
noch nicht
nicht ein
gut,
Season
aber.
High?
Ja, müsste sein, oder?
Also auf jeden Fall ein High, was die letzten 7 Spiele angeht. Aber die Messlatte lag jetzt nicht sonderlich hoch. Ja, ein von einem Fourth Down hatten einfach 27 First Downs, die Bucks 28. Aber ey, ich meine 365, warum steht hier 365? 373 Passing Yards von Kirk. 30 von 44, 3 Touchdowns. Der Mann hat gekocht. Oder nicht, Dave?
Absolut, also sehr, sehr überraschend, dass allgemein er überhaupt einen Receiver gefunden hat, der noch Lust hatte, Bälle zu fangen. Dass die Receiver in dem Fall Sills und Pitts waren so oder so schon ein bisschen überraschender. Man muss aber sagen, sein Medium bis Deep Ball sieht echt nicht mehr kräftig aus.
Alter Schwede,
Also,
sein
das
Arm
ist
ist doch Nudelarm, oder? Mal ganz ehrlich.
komplett, komplett, der muss alles
Peyton
reinlegen
Manning im
für
Endstadion.
15 plus Pässe. Und dann kommt Philip Rivers aus dem Retirement, mit dem Bierbäuchle, halb betrunken und macht das Gleiche.
Ja, du kannst jetzt hier nicht einen Future Hall of Famer mit Kirk Cousins vergleichen.
Das stimmt allerdings.
Auch also PFF-Grades. Man könnte sagen, sobald die Buccaneers geblitzt haben, hat sich Kirk in die Hose gemacht. Haben die 4 Rusher geschickt, konnte sich zurücklehnen, Tasse Tee trinken und ganz gemütlich seine Bälle verteilen. Kirko hat halt gespielt wie man das irgendwie kennt von Kirk auch aus Minnesota. Also.
Es ist mir. Wir müssen jetzt mal ein bisschen realistisch bleiben, Leute.
Okay,
Also,
ja, bitte.
ich hebe ja ungern den Hype so ein bisschen auf, auch um Kirko und so und allem drum und dran, aber Dave hat eigentlich schon Tür und Tor geöffnet dafür. Kirko sah lange nicht so gut aus, wie es die Stats letztendlich vermuten lassen. Sein Arm war schwach. Der Typ hat schon wieder eine Intentional Grounding geworfen. Da waren so viele schlechte Situationen und Entscheidungen dabei, wo man auch Glück haben muss, dass es keine Interception geworden sind.
Oh ja,
Die
oh ja.
Stats, die lesen sich ja wirklich gut am Ende, aber das Spiel war weit nicht so stark. wie es jetzt am Ende hier dasteht. Ne? Da, ich finde, man muss hier den Ball ein bisschen flach halten. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was bei den Buccaneers los ist. Irgendwie bin ich gar nicht richtig drin im Thema. Das habe ich auch Tobi schon geschrieben von den Buccaneers. Aber die Secondary, also Entschuldigung.
Katastrophe.
Ich meine, wenn David Sills am Ende wie ein legit Receiver aussieht in der Liga, und das ist kein Disrespect an Sills, aber er ist 28 Jahre alt und bevor er hier bei den Falcons gelandet ist im Sommer, habe ich seinen Namen noch nie in der noch nie gehört. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass ich relativ ziemlich tief drinne bin hier in der Thematik mit der NFL. Also, ne? Deswegen, ihr haltet die Kirche mal im Dorf. Es war schön, dass wir mal wieder sowas erleben durften, aber normalerweise ist das nach dem Fumble von Mooney das Ding durch das Spiel.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, fünf Buccaneers auf Mooney, der am Boden liegt und das Newsel da rankommt. Also da hatten wir, glaube ich, mehr Glück, dass nichts anderes zu sehen war und Newsel einfach ein bisschen Bärenhände hatte oder keine Ahnung was.
Ja, deswegen. Also normal verliest du das Spiel. Sorry.
Ja, ja, ist so.
Vor allem hatte Kirk doch auch gefummelt irgendwie mit 2 Minuten irgendwas auf der Uhr. Da habe ich noch geschrieben im Chat, danke Kirk. Oder und dann da war irgendwie 3:28 oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und dann kam ja diese sagenumwogenen Plays. Also
ganz, also er hat so viele Underthrows gehabt. Ja. Die Intentional Grounding, das Fumble, allem drum und dran, die Fast Interception. Also da waren schon viele hässliche Dinge dabei. Und ich sag mal, 9 von 10 verlierst du wahrscheinlich.
Komplett.
Ja.
Ich sag sogar mehr. Ja, also du würdest wirklich sagen, die... Die Buccaneers haben uns auch wirklich, wirklich Geschenke gemacht mit eben ihrer Coverage am Ende, die Soft-Coverage, die sie gespielt haben, dass du bei 4. und 16 einen Softspot zwischen den Zonen findest, darf nicht passieren.
Ja.
Wir hatten Glück, dass es passiert ist. Wieder ein bisschen kleine Angst, dass Sills den Ball wieder losgelassen hat, aber nein, er hat den runtergebracht. Dann, Zane Gonzalez tritt an, macht das Ding schön unten links in die Ecke rein.
Ich hätte es lieber in die Mitte präferiert, weil sowas gibt immer unnötig Herzschmerzen.
Das stimmt. Nee, aber wie Dominik sagt, also, dass wir das Spiel gewinnen, ich glaube, da freut sich keiner so richtig großartig drüber, zumal eben wir theoretisch den Coach-Wechsel haben möchten. Und also das Spiel war wirklich, wirklich hässlich anzusehen, was die ganzen Flaggen angeht, vor allem was unsere Veterans angeht, was die Flaggen produziert haben, so viel sowohl offensiv als auch defensiv. Aber defensiv später mehr.
Ich wollte gerade sagen, sind dann noch bei Kirko Chains.
Yes.
Chris, sagst du zur Leistung von QB1?
Es war eigentlich das, was man von ihm kennt. Also, oder das, was man von ihm im Falcons-Trikot eigentlich kennt. Er ist ja nun mal nicht mehr der Border Top 10 Quarterback, der zeitweise in Minnesota war. Und ich erwarte jetzt keine Wunderdinge, aber tatsächlich sollte man eigentlich bei dem Geld mehr von ihm erwarten. Aber ja, also es, für mich kann man da einfach nahtlos weiter zu anderen Themen übergehen, die wesentlich dringender gewesen sind. Das war in allem ganz ruhig, in allem einfach Durchschnitt.
Statistisch gesehen ist es, glaube ich, der erfolgreichste Quarterback, zumindest aus meinem Gefühl her, der jemals in einem 3-Spiele-Zeitung gegen ein Team gespielt hat. Also seine knapp 1200 Yards in 3 Spielen gegen die Bucks mit 11 Touchdowns und 1 Interception ist schon überragend gut. Ja. Und warum die Buccaneers gerade mit Kirko nicht klarkommen, das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Also ich glaube, irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer es war, der auch geschrieben, das ist so, Kirko ist das für die Bucks, was Bryce Young für uns ist.
Guter Vergleich.
Kann man sagen.
Das ist wirklich sehr, sehr erstaunlich, was da, also ja, diese letzten Plays da mit dem 3. und 28, dass wir das irgendwie converten, weil die Bucks einfach so gar keinen Bock haben auf Pressure, wo die wussten, dass Kirk sehr anfällig dafür ist. Ja, weiß ich nicht.
Gedacht, dass wir einen 3:28 mal gut finden?
Es ist das neue 3:28.
Ja, genau.
Das wird nämlich die Situation gewesen sein, wo Raheem sich, da wird er sich einrahmen nach der Saison und sagen, ey, danke Leute, danke. dass ich den Sieg auch
habe. Genau die richtigen Calls gemacht.
Er hat alles richtig gemacht in dem Spiel. Er hat alles richtig gemacht in dem Spiel. Ah, das ist, genug von Kirko. Gehen wir zu den geileren Spielern, unseren Receivern. Ja, 5 Leute haben mal wieder nur Pässe gefangen, weil davon übrigens ein Running Back, also 3. Es ist schon irgendwie, es bleibt einfach dürftig, ne? Also egal, wie man das irgendwie rumdrehen will, unsere Receiver sind einfach meh.
Und warum so ein Mooney einfach nicht mehr produziert? Woran das genau liegt, würde ich gerne mal wissen. Nur an Mooney? Vielleicht auch am Playcalling?
Schulter noch kaputt, Armstring kaputt, weiß ich nicht.
Oder so.
Ja, vor allem auch die ganzen Spieler, die wir bei uns ins Team geholt haben über die letzten Wochen mit Dylan Drummond, mit Tompkins, mit jetzt eben Chris Blair, den wir elevated haben. Da ist ja wirklich dieses Spiel, aber auch letztes Spiel, eigentlich so gut wie gar kein Impact mehr da gewesen. Wenn ein Impact da war, war es eine Flagge von Drummond. Also sonst ist er mir im Spiel leider nicht aufgefallen. Und ja, David Sills, ja, er hat am Ende ganz gute Zahlen gehabt. Hat uns öfters mal auch im Rennen gehalten und so, aber man darf auch nicht vergessen, David Sills hat einen offenen Touchdown fallen lassen.
Ja, das war der Drop des Jahres.
Mhm. Yep.
Der Ball war heiß. War eine heiße Kartoffel, konnte er nicht kontrollieren. Kann man nichts machen.
Ja.
Es ist einfach bezeichnend, ne? Ich meine, Sills hatte halt auch einfach 10 Targets. So. Er war einfach krasser Wide Receiver 1. Wenn man Pitts als Titan zählt und nicht als Receiver.
Das ist halt so dermaßen unverständlich, wenn du überlegst, wo war er die ersten 10, 11, 12 Wochen? Wo er über Wochen hinweg nicht ein Target gesehen hat und jetzt vor einmal 10. Und theoretisch und so weit Receiver 1 mit Daniel Mooney in diesem Game 6.
Ich könnte jetzt einen Hot Take produzieren. Leidet Kyle Pitts unter Drake London?
Leiden alle Receiver unter Michael Penix?
Oder so.
Ist Penix Michael Penix oder Zach Robinson? Ich glaube, das
können also alle Receiver außer London, weil London war sehr potent unter Michael Penix.
Ja, ist richtig. Ja. London ist eine Ausnahme. Ich glaube, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wir können jetzt festhalten: Kirko, größer Penix. So. Lassen wir es einfach so stehen. Wir behalten Kirko einfach und traden Penix. So.
Let's go.
Let's go. Nein, also Pitts mit einer überragenden 92,3 Receiving Grade. Weiß es auch nicht. Irgendwie. Also man hat sich ja so die Catches angeguckt und auch dieses, also letzter Touchdown mit Arsch inbounds, Ellbogen out of bounds. Ja, gibt's bestimmt auch Spiele, wo das als Incompletion gewertet werden würde, aber
ist ja nicht nur das. Mal ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht so, als hätte Pitts super überragend gespielt. Ich glaube, seitdem er in der NFL ist, hat er nie so viel Platz gehabt. Der war ja andauernd frei. Der war ja nichts
beim, wieder. Beim ersten Touchdown, wo er da cross rüber ist, habe ich gedacht, wo sind da ein Spieler von den Bucks?
Ja, ist wirklich so. Das habe ich mir auch gedacht bei den Crossing Routes, wo ich es wieder angeguckt habe. Weil Pitts hat ja nicht mehr die Explosivität, dass er gerade von den ersten Yards gewinnen kann und diesen Highspeed hat er auch nicht so an sich oder nie zeigen können und dann guckst du, okay, im Umkreis von 4-5 Yards ist keiner da. Und dann fängt er einen Ball und trotzdem von Kontakt schafft es trotzdem hinzufallen.
Das ist natürlich das bei einer Goal-Line-Situation super dankbar. Muss man ja sagen.
Es ist auf jeden Fall das zweite Spiel von Pitts gegen die Buccaneers innerhalb von einem Jahr, wo ein Touchdown eventuell hätte nicht zählen dürfen können, je nachdem. Einmal out of
bounds gegen Genshin. Da war schon deutlich drin, muss man sagen.
Meinst du?
Ja.
Gegen Winfield das Ding? Klar.
Also der Arsch war klar vor dem Ellbogen unten.
Okay. Weil das andere vor einem Jahr, ich glaube, das war, weiß ich nicht, ob das wirklich ein Touchdown war, wo Winfield
den noch gecatcht hat. Im Kopf.
Da ist er doch, er hat abgebremst vor der Endzone, ist quasi reingelaufen, hat den Ball in seine Hand gehabt und Winfield noch weggebombst.
Ja, deswegen. Innen, außen, wir
haben schon bekommen. Ja, genau. Und da hat er ja auch den Touchdown gekriegt. Also.
Ja.
Kann so oder so ausgehen, sage ich mal, solche Entscheidungen. Aber ja, es ist echt unverständlich, wie man bei über 370 Passing Yards nur 5 Receiver dabei haben kann. Ich denke immer so an die Ryan-Zeiten zurück. Da standen auf einmal so 7 bis 10 Leute dann einfach da drin, die Pässe fangen durften, die freigegeben wurden. Und, naja. Sei es drum. Ich meine, letztendlich hat Kirk oder irgendwie seine Leistung aufs Spielfeld gebracht. Es gibt noch ein paar neue Kommentare von Varunis mit Dave, ich liebe dich.
Grüße.
Ist auch schön, ey. Wer auch immer das ist. Ja, okay, alles klar. Finde ich schön. Anonymous fragt, will London play this week? No.
Chelsea oder Arsenal?
Lekel oder Drake?
Ach, ich würde eher auf Lekel tippen als auf Drake. Aber er ist halt Day-to-Day. Was soll man dazu sagen? Wie immer. Er ist immer Day-to-Day. Banana schrieb noch, ich sah überall richtige Emotionen, nicht diese Zurückhaltung wie sonst.
Nein. Oh. Nein, ich glaube, tatsächlich hat es der Kommentator ja dann auch direkt nach dem Spiel irgendwie gesagt, gedämpfte Emotionen waren es auf dem Feld. Zurückhaltender Jubel ist vielleicht das Wort der Wahl dabei.
Ich glaube halt, ja, diese Inner-Division-Games sind halt immer was Besonderes. Also passiert halt einfach Unmögliches. Man jetzt mit den Sets hat man das ja auch gesehen, die Back-to-Back einfach die Panthers und Bucks geschlagen. So, das kannst einfach nicht vorhersehen. Und Dave, ich höre gleich auf zu reden. Ja, du musst es mir nicht immer wieder so vor die Nase halten, dass du gelangweilt bist, wenn ich hier.
Ich habe ja extra meine Hand vor den Mund gehalten, weißt du? Also.
Das war wirklich. Also, kommt hier unangekündigt her und dann gähnt er auch noch mittendrin. Schweinerei. Dominik Golles fragt noch: Denkt ihr, dass der 3,28er Curse nun gebrochen ist?
Ich verstehe die Frage nicht.
Auch nicht. Gab nie einen Fluch. Ja, wird künstlich hochgehalten. Ja, wir sind dieses Team gar nicht mehr. Wobei sie wird auf Web schon diese Saison so eine Two-Score-Lead gechoked, von daher. Naja, gut. Raheem war ja auch schon damals dabei. Also Erinnerungen gibt es bei uns auf jeden Fall nicht, aber so viel, um das abzuschließen, zu unseren super-duper Receivern. Aber nochmal, um die Frage nochmal zu beantworten, was wir in Auer hatten. Sind wir denn dieses Team, was Kyle Pitts so einen tollen Vertrag gibt oder nicht? Ganz, also unabhängig von unserer persönlichen Meinung. Ist Atlanta dieses Team? Sagt Atlanta die letzten 6 Spiele von Kyle Pitts, in denen er dann irgendwie insgesamt 500 Yards mit 4 Touchdowns, sage ich jetzt einfach mal, macht, reicht, um einen guten Vertrag zu kriegen?
Sicher, sicher.
Ja, sehr schön.
Wenn ein Team, dann wir.
Ich glaube, dass Pitts selber nicht mehr in Atlanta bleiben will und deswegen die gemeinsame Reise enden wird.
Glaubst du?
Ja.
Glaubst du, wenn wir ihm 17,5 Millionen pro Jahr bieten, dass er dann sagt, nee.
Also, okay, gut, doch, da sehe ich ihn doch, dass er dann sagt, ja, okay, nochmal 3 Jahre, das tue ich mir an und so weiter. Aber ich glaube, wir werden ihm nicht 17,5 bieten, weil wir es nicht können.
Weil wir es nicht können? Oder weil wir es nicht wollen? Können tun wir.
Ich können, wenn dann.
Das geht. Wo ein Will ist ein Weg. Lotten müssen wir ja nicht verlängern.
Also, nur mal so statistisch gesehen, er hat bis jetzt 797 Yards. Also das heißt, er ist auf eine 1000 Yards-Saison unterwegs, an der Pace. Und da wird der Markt für ihn schön offen sein.
Das glaube ich nämlich auch. Ich habe auch das böse Gefühl, dass dass alles so bleibt, wie es ist. Ja. Dass die Band nochmal zurückgebracht wird für noch ein Jahr. Und dann wirklich fürs Richtige, für 26. Böses Erwachen erwartet uns dann. Böses Erwachen erwartet uns. Backtraden wir nochmal ein paar Picks weg. Ja, ein paar übrig haben wir ja noch.
Wir haben ja noch 5.
Dominik, von dir hätte ich jetzt mehr erwartet.
Wie soll sich die Band denn nennen? 7 and 10 oder so?
ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Freue ich mich aber schon drauf, Pitts dicken Vertrag unterschrieben zu sehen, wie er dann einfach vor diesem riesen Falcon sitzt in dem Office und einfach sich abgrenzt und man weiß, so, der ist verletzt nächstes Jahr. Wunderbar.
Naja, wir müssen natürlich dann erstmal schauen, wie das mit Drake London erstmal finanziell weitergeht. Ne? Und
hat er noch seine
50-Option? Ja, aber da droht natürlich am Horizont schon ein bisschen Unheil, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum sie das so lange zieht. Die hätten den, also als Garrett Wilson seine Verlängerung hatte, hätten sie spätestens sagen müssen, gut, okay, ich glaube, Garrett kriegt irgendwie 35, hier hast du 36 pro Jahr, weg. Ja, keine Ahnung. Ich weiß
dann
nicht,
was man müsste man ja geht. Smart sein.
Ja.
Also oder glaube, müsste, jetzt wird halt Richtung ja. 40 verlangen wollen, ne?
Ja, wobei nach der Verletzung auch wieder schwächt natürlich seine Verhandlungsposition. Ist auch nicht die erste Quatsch. Verletzung, die der Mann hat.
Ja, aber jede Verhandlungsposition gegen die Falcons ist eine gute. Also.
Das wäre natürlich auch ein Ding. Wir traden einfach Drake weg und verlängern Pitts. Geil. Who says no? Ich glaube, niemand von uns. Unser Rushing Game, und ich weiß nicht, ich hab das vorm Spiel, was heißt vorm Spiel, habe ich ja schon gepennt, aber ich habe es auch im Nachhinein nicht richtig mitgeschnitten, miterlebt. Warum hat Algier so wenig Carries gekriegt? Was war
zwei
da los?
Für 18 Yards, zwei.
Ich verstehe es nicht. Also, er war doch
einfach viel oder? Zu wenig Liebe.
Ja. Ich weiß ja nicht.
Und vor allem einer von den beiden ging ja nur für ein oder zwei Yards oder sowas. Der andere war ja relativ gut. Und die kamen beide auch, meine ich, nicht allzu spät im Spiel, sodass, also. Ich habe keinen Grund gesehen, dass man gesagt hat, okay, von wegen Bijan ist so dermaßen heiß, dass man ihm jetzt alle Carries geben kann und so.
Wie war da wieder heiß gefumbelt? Also wenn Bijan was regelmäßig kann im Third Quarter, dann ist es schön mal den Ball fallen zu lassen.
Ja, unfassbar. Irgendwie kriegt er da ein bisschen Flashbacks von seiner Rookie-Season, ne?
Wie gesagt, das bleibt ja auch so unverständnisvoll, warum Algier so wenig Snaps auf einmal kriegt. Also keine Ahnung, was Zach Robinson sich irgendwie dabei denkt, weil also verletzt war er nicht. Er war nicht mal angeschlagen irgendwie unter der Woche oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Es ist einfach wieder mal ein Mysterium. Wollte ich nur einmal kurz auch den Zuschauern nochmal zeigen, dass der Algier einfach, ich meine, wenn man das Spiel jetzt nicht live gesehen hat, einfach fast gar nicht involviert war. Und wenn man nur auf seine Fantasy-Stats guckt, hat man sich gedacht, warum habe ich den denn aufgestellt? Mal gucken, wie das jetzt gegen die Cardinals so wird. Unsere O-Line, da sehe ich doch einfach mal 6 zugelassene Hurries von unserem Left Guard. Was war da eigentlich verkehrt? Also, ich meine, Wilkinson, klar, jede Woche so dasselbe, aber Bergeron ist irgendwie auch... Ich habe jetzt in der vor die Zusammenfassung, um ehrlich zu sein, jetzt nicht explizit auf unsere Nummer 65 geachtet, aber... Wie habt ihr das wahrgenommen? War er wirklich so unsicher, so schwach gegen die Bucks?
Er hat teilweise wirklich, wirklich böse gefressen.
Okay.
Weil man muss auch sagen, es stehen ja auch keine No-Names ihm unbedingt gegenüber. Aber ja, der Druck kam entweder über ihn oder über Wilkinson. Lindstrom, Newsel haben da eigentlich einen ganz soliden Job gemacht. Ich weiß nicht, kommt er nicht damit klar, dass er jetzt einen anderen Center neben sich stehen hat? Und dass da die Absprache nicht so passt, dass da immer wieder Fehler passieren. Oder hat er wirklich so einen großen Rückschritt gemacht nach seiner zweiten Season? Immer relativ schwer zu sagen.
Ja, es ist Woche 15. Also langsam dürfte er sich an User gewöhnt haben. Vor allem, weil die letzte Saison auch echt viele Spiele zusammen gemacht haben.
Das lasse ich nicht als Ausrede. Schon 8 oder 9 Spieler, ja.
Ja, wo wir wieder beim Thema sind, ne? Coaching, Staff und Spielerentwicklung, das passt hier einfach wieder nicht. Bergeron auf jeden Fall großen Schritt zurückgemacht.
Ja, Matthews hat ja mittlerweile auch mit diversen Problemen zu kämpfen.
Ja.
Die Seite als Ganzes ist dann halt auch ein bisschen instabil. Ich habe jetzt Bergeron nur bei einer Szene wirklich gesehen. Das Blöde halt ist an Linemen, du siehst sie meistens, wenn irgendwas schief läuft.
Ja, und es läuft jede Menge schief.
So.
Alleine was Bijan theoretisch getan hat in diesem Spiel, um überhaupt den First Contact zu vermeiden. Also da hätten gut und gerne mal, wenn das nicht Bijan wäre, wahrscheinlich 40 Rushing Yards weniger dastehen können. Also da haben wir schon auch Glück, dass er da so auf Zack ist. Und ich weiß nicht, ob Matthews jetzt einfach die letzten 2 Jahre auch relativ stark mitgeholfen hat bei Bergeron, dass er dann besser aussah, wie er ist. Oder also dieser Down oder Step Back, der ist für mich halt relativ unerklärlich.
Ich sag mal, man hätte sich auch rechtzeitig um irgendwie einen Nachfolger bemühen können auf Tackle, sei es Left oder Right Tackle, aber da sind wir auch
wieder... Soll ich wieder sagen, Kevin?
Ja, bitte.
Da muss man für smart sein.
Ja. Ja, wir sprechen es auch die ganze Zeit an, bis es irgendwann mal vielleicht funktioniert.
Ja.
Es ist unfassbar. Also letztendlich sind diese Themen, die jetzt ja irgendwie während der Saison vermehrt aufploppen, ist ja nichts, was irgendwie erst vor kurzem existiert, sondern das zieht sich ja schon seit 2, 3 Jahren, sagen wir ehrlich, dass Matthews halt auf einem soliden bis guten Niveau spielt, aber also er ist halt immer available, klar, ist auch auf jeden Fall
genau ein guter Punkt so.
Aber von der Leistung her schon lange nicht mehr der Top 10 Left Tackle der Liga, sondern das ist so, ist halt Matthews. Der lebt natürlich auch von der Reputation, der sich irgendwie da bei uns noch mit erbaut hat. Dominik Golles fragt zwischendurch, sollte man Drake für einen First-Round-Pick traden? Ja. Ich sag ja. Sagt ihr, Drake für einen First?
Das wird zu wenig für ihn. Mhm. Nur für einen First würde ich es nicht machen.
Muss auf jeden Fall noch was dazu.
Ja, okay.
First. Nee, er hat nur 13 Third. Yards mehr als Kyle Pitts.
Ja, dann weg damit. Dann weg. Viertrunden-Pick weg.
Was wäre ein realistisches Paket für einen London? First, Third, Fifth, irgendwie sowas? Ich glaube, zwei First kriegst du nicht.
Nee, First und Third, würde ich sagen.
First und Third. Auch First, Third und vielleicht noch
irgendwie. Damals AJ Brown eigentlich gegangen.
Potenzial.
Über zwei ist, ich glaube, erste Runde plus dritte, irgendwie so. Erst 1-3, 1-5, irgendwie sowas.
Hat dann wäre das 1-3 oder sowas gehabt? Ich meine,
sogar nicht. Zwei First. Ich glaube, einer. Ich glaube, das war ein, oder das war sogar ein reiner Pick-Trade. Also nur für diesen Pick 16 oder was die Titans damals hatten, irgendwie sowas.
Ich würde jetzt mal kurz gucken.
Ja, bitte.
Gehen wir auf Nummer sicher.
Also ich weiß halt nur, dass, wie hieß denn der Wide Receiver jetzt noch? Jetzt ist mir ja gerade entfallen. Oh, Gott verdammt.
Traylon Burks,
danke Dave. Ja. Der ging, ich glaube, 16, 17, irgendwie sowas muss der gegangen sein.
Ja.
Das war im Nachhinein jetzt kein so smarter Trade.
Nee, absolut nicht.
Ja, gut.
Practice Squad bei den Commanders, ne? Oder bin ich sogar schon
Level? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, er hatte irgendwie so einen krassen Catch vor ein oder zwei Wochen.
Ja. Genau, ein Touchdown, ne? Ja, also ich würde sagen, er wäre
und dritte.
First.
Erst und dritte.
Ah, okay. Ja. Also hätte ich auch gesagt, erste, vierte oder erste, fünfte und noch ein junger Spieler.
Also so ganz im Ernst, erste und dritte würde ich machen. Sofort,
klar.
Erste und dritte für Drake, ja. Würde ich machen.
Wir sind ja auch bekannt dafür, mit Drittrunden-Picks gut umzugehen. Also von daher würde ich es auch machen.
Ja, also gerade.
Das ist heißt, halt zweite Runde.
Zweite Runde, das Problem. Xavier Watts war doch dritte, wollte ich doch gerade sagen.
Deswegen ich meinte das wirklich ernst. Zweite hätte ich ein Problem.
Und mein Kopf hat als erstes. Mayfield, Ding,
ja, Ridder.
Ridder, genau, danke.
Ja, okay, Leute, Darren ist Hall. Okay. Beruhigt euch.
Vierte Runde, Dave, beruhige dich. So schlimm
war es auch noch nicht.
Der war vierte Runde fünfte. Auch, Dave.
Nee, war der fünfte?
Er war vierte Runde.
Echt? Malone war vierte Runde?
Vierte Runde.
Dieses ganze Front Office hat so fertig.
Oh, Gottes Willen. So, was ist jetzt hier eigentlich noch los? Was kommt hier auf einmal rein? Roland fragt noch, wie stark muss ich eigentlich eine O-Line umstellen, wenn man auf einen Linkshänder-QB zum Rechtshänder wechselt? Eigentlich würde ich jetzt mal sagen, ist das scheme-abhängig und eigentlich gar nicht. Also,
gar nicht. Block-Fan gegenüber.
Also das Einzige, was ich verändere, ist halt die Richtung im Play-Action-Rollout, wenn überhaupt. Ansonsten ist die Protection ja gleich. Also.
Aber deswegen spielen wir ja kein Play-Action mit Panics.
So.
So, nämlich. Weil er es auch nicht kann. So.
Ja.
Ganz kurz, D'Angelo Malone Select 82 overall.
Dritte Runde. Ist ja noch schlimmer.
Dritte Runde.
Das
sind wir aber alle noch ganz schön ruhig hier.
Drittrunden-Pick sogar.
Taut ja.
Wer haben wir noch so in der dritten Runde mehr genommen?
Okay, dann können wir das halt auch nicht.
Egal, jetzt. Ich wollte gerade über die vierte reden, aber diesen Pick traden wir ja regelmäßig weg, damit wir in der zweiten hochgehen können. Von daher.
Darren Hall fällt mir als Viertrunde.
Darren Hall. Viertrunde,
ja, Viertrunde, genau.
Brandon Dallas.
Stimmt.
Taquan Graham, fünfte.
Nee, Taquan fünfte.
Ugundeji.
Ugundeji war auch dritte. Sechste.
Das war dann Leute.
Fair.
Ist auch ein ganz, ganz verlorener Edge Rusher gewesen.
Ist der noch in der NFL?
Nee, der ist nicht mehr in der NFL. Ich habe letztes Mal nachgeguckt, der ist nicht mehr. Seit zwei Jahren nicht mehr. Was ist das denn für eine Nachricht? Von Ensch 7784, fünf aktive Zuschauer. Nee. Stimmt nicht. Lügenpresse. Ich sehe hier eine andere Zahl bei uns.
Sie deutlich höher.
So nämlich. Die richtige Zahl geben wir hier auch gar nicht raus, aber sie ist auf jeden Fall deutlich höher.
Er hat vielleicht nur die YouTube-Zuschauer.
Nur die YouTube-Zuschauer, das kann natürlich sein. Vielleicht sind die Leute auch nach wie vor verwirrt, dass es halt 18
Euro ist. Kommt auch nicht drauf an. Ich möchte lieber mit Siegen weniger Zuschauer haben, als mit Niederlagen mehr Zuschauer. Weil du hast mit Niederlagen nämlich immer viele Zuschauer.
Wild. Vielleicht sind das auch die Zuschauer, die im Live-Chat aktuell unterwegs sind.
Kann auch sein. Ja. Wo wir gerade beim Thema Live-Zuschauer sind, an der Stelle sei jetzt erwähnt, das kann ich jetzt ja gut reinwerfen. Nächste Woche, ne, wenn es dann auch wirklich viele Zuschauer geben könnte, sind wir alle nicht da. So, nee. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, also Sonntagabend gehen die Cardinals, 22.05 Uhr übrigens Kickoff, nicht 19 Uhr. Wird es eine Niederlage geben und wir sind alle leider verhindert. Es ist ein Tag vor Weihnachten, ihr kennt das, Weihnachtsstress, pipapo. Nicht immer ist man zu Hause zu der Zeit, von daher wird der Live-Talk nächste Woche ausfallen. Und wir werden uns dann am 30. voraussichtlich, falls hier Zeit ist, wiederhören.
Oder
ja,
ihr hört im Ramily Radio rein, der Podcast der Rams, da bin ich zu Gast. Wahrscheinlich muss ich das Ding Heiligabend Vormittag aufnehmen.
Großartig.
Hat er mich jetzt schon für verhaftet?
Spielen wir nicht erst Montag? Sonntag auf Montag? Also der in der Woche? Oder Montag auf Dienstag sogar?
Das ist Silvester am 30. spielen wir, genau. Nee,
es wird noch geflext, Montag auf oder? Dienstag.
Das wurde noch nicht geflext. Da wurde ja,
anderes. Wird aber noch, oder? Aber nee. Wird er noch, oder?
Da wird er noch, oder?
Hallo, wird er noch, oder? Das ist ein Banger.
Nein.
Ja. Ja, Revenge Game von Marie Morris, ja.
Ich wollte gerade sagen, ey, ist doch unser Ex-Coach gegen seinen, unser Ex-Coach, Entschuldigung, ich war schon wieder zu weit. Ich war schon wieder im
schön wär's. Oh, Kevin war schon wieder in 2028.
Ja, ich war schon wieder beim Wunschdenken. Tut mir leid. Unser aktueller Coach gegen sein Ex-Team. So rum. Und Zeit für Nate Landman zu zeigen, wie gut er sein Ex-Team kennt. So.
Oh ja.
Das wollte ich doch sagen.
Ist ja auch ein Spieler, den wir weiterentwickelt haben.
So, wenn ich jemand sagen, passt. Wir können nichts.
Oh. Furchtbar, wirklich. Furchtbar. Ja. Jedes Mal wieder daran erinnert zu werden. Da fällt mir auch ein, dass Jalen Hawkins auch regelmäßig spielt, glaube ich, bei den Pets.
Jo. Ja, sogar relativ gut.
Ja, haben wir auch einfach rausgeschmissen. Und Arthur Smith, das war so, nö, tschüss. Wurde auch direkt ein paar Stunden später über den Wave einfach direkt geholt von den Pets. Aber ist okay. ja, nein, wieder ein Thema, was wir hier aufmachen könnten. Wollt ihr noch irgendwas zur Offense sagen?
Ey, Offense ist so durch. Ich bin so durch mit der Offense.
Du bist durch mit der Offense? Geil. Dann kommt jetzt was, worüber ich richtig Bock habe zu sprechen.
Ja.
Pass Rush.
Möchte ich. Darf ich anfangen? Komm.
Bitte,
komm.
Fang an. JPJ.
Ich finde, JPJ hat ein gutes Spiel gemacht.
Ach, dass ich das noch zu hören kriege.
Ja.
Da muss doch irgendwo ein Haken sein. Sag mir jetzt irgendwas Böses.
Nein, ich finde, JPJ hat wirklich ein gutes Spiel gehabt. Er hatte mehrere Pressures. Klar, der Sack, der war wieder okay. Ne? Hier der erste Sack, der war also... Yep. Ja.
Ja.
Kannst du nicht zählen, eigentlich schon wieder als Sack. Aber okay, er hat ihn gemacht letztendlich. Er hatte seine Pass-Deflection, die er mitunter hatte. Also man hat gesehen, er hat so ein bisschen Impact entwickelt und das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, auch zuzuschauen. Gleichwohl, wenn ich sagen muss, dass es insgesamt diesmal ein bisschen schwächer war von unserem Pass-Rush, so insgesamt als teammäßig. Ja. Aber ja, JPJ sah gut aus.
Ich finde, das ist gut, das finde ich gut für mich und für Dave, dass wir so nicht bestätigt ist, zu großkotzig, klingt zu großkotzig, aber dass wir zumindest mit Befriedigung verfolgen können, dass er sich noch steigern kann.
Absolut. Ich meine, er hat seine Sexzahlen vom College schon überschritten, das war unsere Prediction, da müssen wir fein. Also er sieht solide aus. Jalen Walker hat, finde ich, aktuell mehr Flashes im Run-Stop.
Boah, nee,
wobei
nicht mal
das
da.
Halt auch trotzdem nicht gut ist allgemein, was wir da zugelassen haben teilweise und keine Ahnung. JPJ, das Einzige, was mir bei ihm gar nicht gefällt, ist, wenn der Runner sein Level crossed, die Motivation hinterherzulaufen. Die ist bei ihm halt wirklich gleich null. Da fehlt mir noch ein bisschen der Effort, dass ich einfach nur, ich laufe halt mit, weil ja, wird gern gesehen, aber Intention, ihn zu tackeln, einzuholen, habe ich eh nicht so auf die Art. Das ist ein bisschen für mich störend. Bei diesem 8-Sekunden-Sack, den er da hingelegt hat, ja, es war extrem spät, es war eine gute Coverage in dem Fall, dass er das Glück hatte, aber ich sehe es auch andersrum, 4 weitere Leute haben diesen Sack halt eben nicht gemacht und haben es nicht geschafft, in 8 Sekunden dahin zu kommen. Ja. Jalen Walker hat ja auch seinen halben Sack gehabt am Ende vom Spiel, auch ein kleines Geschenk gewesen. AJ Terrell hatte keinen Bock auf mehr Sacks, der hat 2 vom Board runtergenommen mindestens mit Flaggen.
Also, wir können ja mal diese Jalen Walker Thematik aufgreifen. Der hatte ja wirklich seine 1-2 Spiele die Saison, wo er echt gut aussah. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich echt enttäuscht von seiner Saison. Gerade in diesem Spy-System, Spy-Run-Block so in etwa, boah, da habe ich mit seiner Athletik mir deutlich mehr erwartet und bin schon ein bisschen enttäuscht. Ja, am Ende sind natürlich die Stats im Sack auf seiner Seite. Aber, boah, ich bin ehrlich, ich... Auch so sein gesundheitlicher Zustand, der ist ja immer so up and down, up and down, up and down. Ich weiß nicht, was wir da noch erwarten können. Da bin ich echt überfragt. Will ich auch gar nicht urteilen, ehrlich gesagt, aber.
Schwierig.
Ja.
Ich meine, man könnte meinen, wir haben vorgewarnt vor dem Draft von Jalen Walker. Ist halt kein purer Edge-Rusher. Es ist irgendwie, wie gesagt, eigentlich so ein Caden Ellis-Spielertyp, aber. In der Coverage kommt auf jeden Fall sowieso noch zu wenig. Und dass mir eine Verletzung so schon richtig angesprochen ist, ist einfach sehr, sehr ernüchternd, dass wir da anscheinend wieder mal ins Klo gegriffen haben, was seine Wehwehchen angeht. Und das sind diese Julio-Flashbacks, das sind so kleine Dinge, mal Zerrungen, Blessuren, wie auch immer, die, wo ich die Befürchtung,
summiert sich.
Ja, genau, wo ich auch die Befürchtung habe, dass es nicht mehr weggehen wird.
Ja.
JPJ hat jetzt mit 8 Sacks, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Falcons Rookie Sack Record für sich beansprucht. Ich wurde ja von Henry im Discord darauf hingewiesen, dass er gegen Tristan Wirfs gut aussah. Dem muss ich natürlich erstmal widersprechen. So viel Zeit muss sein. Also gegen Tristan Wirfs sah keiner von uns gut aus. Ist jetzt auch einer der 3 besten Tackle der Liga. Da ist es schon okay.
Schwer.
Aber ich fand JPJ, nicht ja, ich habe es nur in 40 geguckt, ich habe extra drauf geachtet dann auch nochmal, ich fand ihn weiterhin nicht, ich kann ihn nicht gut geben. Ich kann ihn nicht gut geben, die Note.
Ach doch, dieses Spiel kann man ihm das mal geben.
2 bis 3 sollte schon drin sein.
Ja, 2 bis 3 würde ich sagen, ja, aber eine glatte 2 kann ich nicht. Mir sind seine Pass-Rush-Wins einfach nicht schnell genug. Also er ist halt irgendwie bemüht, ja, so dran, ja. So, aber das dauert teilweise so lange, wirklich, bis er da vernünftig dran ist, dass ich Schwierigkeiten habe, ihm da eine richtig gute Note zu geben.
Worauf ich schon wieder so ein bisschen herumkaue, ist ja, stellen sich wieder viele Menschen hin, von mir aus auch zurecht, und sagen, ja, die Falcons waren einfach so überzeugt von ihm, deswegen sind sie hochgekommen in Runde 1. Ich frage mich, wenn sie so überzeugt von ihm waren, warum war es überhaupt nötig, wieder zurück in die erste Runde zu kommen? Warum hat man ihn nicht statt Jalen Walker genommen? Mit dem man anscheinend nicht so richtig weiß,
ja,
was man anfangen soll.
Erstens,
das ist wieder so, ja, es war ein talentierter Spieler irgendwie auf dem Board, den wir eigentlich bei uns nicht auf dem Board hatten. Und deswegen mussten wir zugreifen, diese Jalen Walker, Michael Penix Situation. Und das macht mich langsam fertig, diese Draft-Strategie. Ja.
Vor allem, wenn du auch so dermaßen von ihm überzeugt bist und er ja auch laut dem Papier ein mega krasses Trainingscamp geliefert hat und keine Ahnung was. Wieso hat er so extrem limitierte Snap-Nummern in den ersten 5-6 Games? Wenn du doch so sagst, er reißt alles ab und zerstört alles und keine Ahnung. Ich meine, wir hatten ja selbst bei unseren Draft-Previews, wo wir über ihn geredet haben, haben wir ja auch gesagt, dass er einfach ein Spieler ist, der sehr über sein Speed kommt, und wenn sein erster Move nicht gleich sitzt, dann ist es auch sehr schwer für ihn, noch sein Matchup innerhalb von einer kurzen Zeit zu gewinnen. Und das sieht man jetzt auch weiter und weiter. Ich finde, er macht sich da schon immer mehr und mehr. Ich finde, man sieht eine Steigerung von jetzt zu Woche 5 als Beispiel. Potenzial ist noch immer deutlich mehr da, keine Frage. Aber man muss halt auch sagen, allgemein die gesamte Hilfe von einem Base Rush ist halt echt nicht das, was sie hätte sein können in Summe. Und da bin ich relativ zufrieden, dass wir jetzt zumindest aktuell einen Edger haben, der sein Zeug solide runterspielen kann, von dem du auch ein bisschen mehr erwarten kannst, als einfach nur da zu sein. Weil man sagt ja selber, unser 10 Millionen Veteran mit Leonard Floyd gegen die Jets ein gutes Spiel und das war's in der ganzen Season. AB Catty seit letztem Jahr komplett untergetaucht. Und ja.
Also meine, ich habe noch so in Erinnerung, dass selbst die Analysten Jalen Walker nicht richtig einschätzen konnten, wohin er denn jetzt eigentlich gehört, noch vor dem Draft. Und dass er deswegen halt für viele auch eine unbekannte Nummer im Draft war. Die Falcons werden sicherlich eine gewisse Vorstellung gehabt haben, aber es ist halt dann ein Unterschied, wenn er dann im Trainingscamp ankommt und du musst ja erstmal ausprobieren, wo setze ich ihn am besten ein oder in welchen Situationen setze ich ihn am besten ein. Und ich glaube, sie haben die ideale Positionsbeschreibung für ihn noch nicht gefunden.
Ja.
Also wobei man typisch Falcons.
Ja. Ist ja. Erstmal typisch und hatte Jeff Ulbrich doch vor der Saison noch angekündigt, er wird Vollzeit-Edger. Ich meine, das hat er jetzt auch wieder revidiert, weil augenscheinlich ist Jalen Walker kein Vollzeit-Edger. Ja. Da haben wir auch, also ich meine, so, wir sitzen jetzt hier irgendwie in Deutschland zusammen und machen das so hobbymäßig mal so nebenbei, irgendwie uns ein paar College-Spiele anzugucken, aber ich weiß, dass wir darauf hingewiesen haben und gesagt haben, ey, Walker ist allein schon von seiner Körperstatur, von seinem Skillset überhaupt kein Edger. Also er ist ja auch kein. Auf einmal kamen ja diese Parsons-Vergleiche, diese ganz wilden in der NFL. Da habe ich auch gedacht, so, nee. Parsons hat am College schon deutlich mehr auf Edge gespielt und ist einfach ein natürlicher Edger gewesen, von seiner Physis her, von seinem Körperbild her. So, aber ein Walker war es halt einfach überhaupt nicht. Keine Ahnung, wo dieser Vergleich dann irgendwie herkam, diese Superlative gleich wieder gesucht. Und man muss jetzt ja so überlegen, klar, im JPJ-Trade sagen ja viele, hätten wir den Trade nicht gemacht, hätten wir den Third-Rounder nicht gekriegt, hätten wir Watts nicht. Ja, stell mal vor, wir hätten jetzt einfach in der ersten Runde JPJ genommen, in der zweiten Runde Watts. So, hätten wir nicht hochtraden müssen, wir hätten nächstes Jahr den First-Rounder.
Ja.
Und ich sag mal so, wir hätten wahrscheinlich keinen schlechteren Rekord oder besseren Rekord, wenn wir Jalen Walker nicht im Team hätten. Also er ist zumindest nicht so auffällig.
Er hatte sein ein gutes Spiel.
Ja.
Ich meine, wenn er jetzt nächste Season explodiert, dann wird sich keiner mehr darüber beschweren, denke ich mal. Aber ich sage halt auch mal so, das, was die Coaches vielleicht in ihm sehen und sagen, so und so wollen wir ihn nutzen, ist im Endeffekt nicht das, wo das Team sagt, so und so brauchen wir ihn. Und wenn du sagst, okay, ich will ihn so und so nutzen, dafür brauche ich aber das, das, das und das, aber das Ganze hinten dann funktioniert nicht und dann musst du irgendwie vorne wieder umschwenken. Eben gerade diese Aussage Fulltime-Edger und dann doch nicht und ich glaube halt einfach, dass eben das, was Dominik schon mehrfach heute gesagt hat, Development können wir nicht.
Naja, vor allem wir arbeiten hier immer mit Eventualitäten. Ne? Du sagst es jetzt selbst. Was, wenn Jalen Walker nächste Saison, dann. Ja. Wenn Michael Penix nächste Saison, dann. Wenn Kyle Pitts dann aber nächste Saison, dann. Das sind alles First-Round-Picks. Also, ne? Und das ist, wir arbeiten mit zu vielen Eventualitäten in unsere First-Round-Picks rein. So ein bisschen spekulieren kannst du gerne mal mit so einem Third-Round-Pick. Von mir aus auch mal mit einem Second-Round-Pick, wo du sagst, so wie Abby Cady, ey komm, der hat irgendwie Anlagen auf dem College, der hat es noch nicht entwickelt, wir investieren mal ins Second-Rounder, okay, ist schiefgegangen, blöd. Ne? Aber wenn du es andauernd mit deinem First-Round-Pick machst, dann wirst du halt auch irgendwann nicht froh.
Ja, sowas ist eigentlich eh was für die Late-Rounds, wo du sagst, okay, ich habe einen Rohdiamanten, ich versuche ihn zu schleifen. Aber da brauchst du halt auch die Coaches, die das schaffen können. Du brauchst das Team umrum. Weil es bringt dir nichts, wenn du einen guten Spieler irgendwo reinsetzt und der Entwicklungs braucht und das Ganze umrum nicht passt. Da kannst du, wenn, sagen, so viel du willst im Endeffekt. Wenn du nicht fähig bist, bist du nicht fähig.
Erinnere mich immer an die Eagles und Howie, wenn der da in seinem Draftroom steht. Ja, Day 3 steht an. Alle denken sich so, ah komm, Day 3. Ein paar Rotationsspieler, ein paar Special-Teamer und was sagt Howie? Ey, ich will mindestens zwei zukünftige Starter haben hier. Alles andere ist scheiße. Das ist einfach mal ein Unterschied, wie man halt in so eine dritte Runde, beziehungsweise in vierte Runde bis siebte Runde reingehen kann. Das ist bei den Eric DaCosta von den Ravens genauso, der auch sagt, ey, da sind eigentlich die Spieler, wo man richtig mal Gold finden kann. Da müssen wir uns erst recht anstrengen. Oder man trade die Picks einfach weg und sagt, nö. Die Wahrscheinlichkeit ist mir viel zu gering, dass ich da irgendwas rauskriege. Ich verlasse mich da auf mein Glück und trade für teure Veterans. Ja, weil die sind zumindest bewiesen gut gewesen. Übrigens zu Leonard Floyd kann man auch wieder sagen, habe ich recht behalten, diese 10 Millionen einfach komplett für die Tonne. Da hättest du halt auch wirklich einfach für Wettminimum dir irgendjemand von der Straße holen können oder ein UDFA und hätte wahrscheinlich genau die Production in diesem Scheme gehabt wie Leonard Floyd. Aber vielleicht hate ich auch einfach gerade wieder zu doll auf den armen Leonard rum.
Secondary.
Secondary. Kommt nämlich gleich auch gerade eine gute Frage rein, wo wir dabei sind von Dominik, was zum Teufel war eigentlich mit AJ Terrell los? Wie kann man so viele Flaggen verursachen? Ist er einfach checked out und macht er nur noch Dienst nach Vorschrift?
Ja, also ich muss sagen, mindestens eine Flagge davon war ziemlich unfair, ja, würde ich schon nicht sagen. Aber Mike Evans rennt Vollspeed in AJ Terrell rein und AJ Terrell kriegt ein Holding. Da habe ich auch gedacht, okay, alles klar, das ist jetzt dieser Mike Evans-Bonus, den du dann halt auch irgendwann mal hast, ne? Ja, ach mein Gott, ey, das war so eine Performance hast du immer wieder mal. AJ Terrell, ich glaube nicht, dass er checked out ist. Er war, glaube ich, selber mit am angepisstesten auf dem Platz über sich selbst und das weiß er auch. Auch hier würde ich wieder die Kirche im Dorf lassen. Er ist immer noch einer der besten Corner der Liga, auch wenn es Kevin nicht hören möchte.
Ist er auch nicht.
Doch, ist er. Und an sich war das trotzdem schon eine ganz gute Leistung, auch wenn PFF es natürlich mal wieder nicht zu würdigen weiß.
So ist es.
Hat halt gut die Flaggen kassiert, das ist einfach so. Und letztendlich, über die Saison, er wird halt nicht viel getargetet. Das stimmt, das ist ja bei den meisten guten Cornern so. Ich glaube trotzdem, AJ ist halt einfach kein, also mindestens mal kein Top-5-Corner. Ich würde sagen, er ist Borderline 10. Borderline 10.
Ja,
das
ist ja
okay. 10 würde ich mitgehen, ja.
Ja. Ja, das ist ja auch vollkommen also, okay.
Ja, ja.
Das Borderline, ist so, Borderline 10 reicht doch.
Eben. Ja, weiß ich. Ja.
Ich meine, ich bin der Meinung, für deinen Nummer 1 Corner sollte das auf jeden Fall reichen. Jeder Corner hat mal ein schlechtes Spiel, auch Sauce Gardner, der von allen als der Top-Corner der NFL gehalten wird. Sah über die letzten
Wochen. Der lebt doch auch noch in seiner ersten Saison.
Komplett, ja. Komplett.
Sorry.
Ich meine, der einzige, der so richtig krank konstante Corner ist, aktuell einfach Pat Surtain. Christian Gonzalez auch nicht schlecht, aber verletzungsanfällig. Mein AJ, okay, letztes Spiel, also nicht das jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers, sondern das davor sah er ziemlich gut aus. Jetzt hat er ziemlich, ziemlich viel gefressen. Dominik hat gesagt, die unfaire Flagge gegen ihn. Ich habe es genauso gesehen. Auch Chris Godwin hat genau das gleiche einmal mit die Alford gemacht, wo sie dann eben das in der Endzone passiert ist, wo ich dann auch sage, okay, der Receiver rennt in ihn rein, kriegt eine Flagge dafür.
Ist natürlich klug. Ne, deswegen sind das Vets, aber ich sag mal so, Mike Evans kriegt halt die Flagge. Ich weiß nicht, ob Drake London die kriegen würde.
Ehrlich.
Ja, und du musst halt auch diesen Mecker-Charakter für nach dem Play haben. Dass du dann auch so lange rummachst, dass du die Flagge dann auch bekommst teilweise und so.
Klar. Ja.
Aber ich meine, Tom Brady war bei denen, die sind perfekt geschult, was will man sagen.
Letztendlich zieht ihr auch eine Auerfrage auf unsere Secondary ab. Und zwar, wie wir die Leistung von unserem UDFA Kobe Bryant bewerten.
Ja, er hat natürlich noch ein bisschen gelernt, gerade weil er oft gegen Evans stand. Er hat einmal nicht gut ausgesehen, wirklich nicht gut ausgesehen. Und dafür hat er ein anderes Mal tatsächlich Evans sowas von weggesäbelt in der Luft. Bam. Also, dass Evans danach sichtlich Spuren davon getragen hat an der Sideline.
Alles wieder gut gemacht, fand ich. Das hat so richtig meinen Abend gerettet. Wenn wir das Spiel verloren hätten oder so, ich wäre einfach nur glücklich über dieses Tackling gewesen. So, also, oh, geil. Geil, wie Mike Evans da einfach aufs Fressbrett geschickt worden ist. Geil. Yep. Ja. Ja, ansonsten, Chris hat es richtig gesagt. Ja, was willst du erwarten? Du hast da den Wide Receiver, der in wie vielen Saisons hintereinander 1000 Yards gemacht hat. So, und dann hast du da einen UDFA, der sein drittes Spiel und nicht mal drittes volles Spiel gemacht hat. Ja, was, ganz ehrlich, was willst du erwarten, ey? Come on. Ne?
Aber ich würde
hat sein ganzes Leben bisher er hat sein ganzes Leben bisher im Practice Squad der NFL verbracht und gegen Dylan Drummond gespielt oder sowas und darf dann in seinem dritten NFL-Spiel gegen Mike Evans spielen. Sorry.
Mhm. Ja. Vor allem, wie du sagst, er ist ein Rookie, undrafted Rookie. Da sind viele Rookie-Mistakes dabei, die wir auch ab und zu noch von Billy Bowman gesehen haben, von Xavier Watts gesehen haben. Er kommt rein, muss one-on-one eben so einen Spieler wie Mike Evans, wie Chris Godwin, covern und alles drum dran. Und ich sehe bei uns eh in der Coverage eine große Schwäche. Die sehe ich bei AJ extrem oft, die sehe ich bei D. Alford, bei Mike Hughes, bei Kobe Bryant jetzt auch wieder. Wir tackeln immer mit den Schultern.
Ja, Das ist aber seit Jahrzehnten gefühlt. Also ist da wirklich
Katastrophe.
gar kein Learning Bias.
Nee. Null. Also das ist doch genau, das ist doch eigentlich Highschool Football, das dir beigebracht wird. Tackle mit den Händen, tackle mit dem Körper, nicht nur mit der Schulter. Weil man sieht ja selber, wie viele Tackles gebrochen werden, wie viele Yards after Contact gemacht werden und so weiter. Aber ich
Ich meine,
meine, die
das,
Coaches
ja.
sehen es wohl anders.
Es ist auch kein Wunder bei unseren Cornerbacks von deren körperlichen Staturen, dass das halt einfach auch gar nicht klappt. Also ich sag mal, wenn du mit einem, also ein Pat Surtain ist glaube ich irgendwie knapp über 200 Pfund oder so, AJ sind es irgendwie bei 185, 190, Kobe Bryant ist auch relativ schlachsig. Ja, da fehlt dir halt einfach, wenn du 15 Pfund mehr wiegst, stell dir vor, du hast so einen Richard Sherman-Typ oder einen Tariq Woolen oder so, ja, dann kannst du das natürlich auch machen, dann bringst du aber mehr Masse einfach schon mal mit ins Tackling, aber bei uns dann, weiß nicht, gerade bei AJ ist mir das ja immer sehr aufgefallen, der macht ja so Harakiri-Tacklings dann auf einmal und ist dann mal für ein Play mal draußen. Keine Ahnung. Ich fand tatsächlich, Kobe Bryant war nicht so schlecht, wie das dann natürlich dargestellt wird. Ja, bei dem Ding, klar, jeder sieht das Ding von Evans wie ein Most und du denkst, ja, Bryant war aber da eigentlich. Also eigentlich hat das Play gemacht, Evans war einfach besser, das muss man einfach dann. Also ich meine, keiner reitet irgendwie auf Luke Kuechly rum, als der von Julio Jones
Julio.
gemost wurde. So, das Bryant hat seine Sache, das ja mag jetzt vielleicht irgendwie auch ein bisschen übertrieben gelobt sein, aber ich meine, er hat seine Sache da für das Matchup auch nicht schlecht gemacht. So
Ich
allgemein,
muss
also war
dazu noch
präsent.
eins anfügen, Entschuldigung. Das ist auch eine Geschichte der Masse ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Marco Hellems denke, der auch jetzt
Nicht mehr
kein
spielt, ja.
Monster ist, 92, wenn er spielt, 92 Kilo ist jetzt nicht die Masse schlechthin, aber der hat von der Technik hat er ein ganz anderes Tackling.
Ja.
Ja, aber Hellems hat ein anderes Körperbild. Also Hellems ist ein sehr, ich sag mal, bulliger, gedrungener Spielertyp. Das ist
Shakiri, Körperbau Shakiri.
Körperbau, ja, ist richtig.
Ja.
Ja, das wirkt ganz anders. Auch seine Körpersprache, wenn er ins Tackling geht, das ist einfach irgendwie anders so davor. Also wie so eine kleine Bowlingkugel.
Naja, also,
Ne?
das ist oft die Herangehensweise einfach.
Ja.
Eben.
Ansonsten, also Mike Hughes ist ja sowieso out diese Woche noch gegen die Cardinals. Also ich denke mal, Kobe Bryant wird das starten. Es sei denn, die
Ja.
überlegen sich, wie Keith Taylor oder Natron Brooks wieder reinzunehmen.
Wen würde
Das
es
glaube
wundern?
ich, Keith Taylor glaube ich nicht
Ja.
mehr.
Oder
Würde ich meine Hand für dich ins Feuer legen, Chris.
haben wir
Wusste
CJ
das?
Henderson eigentlich noch irgendwo rumkreuchen? Der war auch nochmal ein
Ja,
Kandidat.
war da nicht vor kurzem mal active? Habt ihr den gesehen?
Ja, yeah, das
Nein,
also,
wir haben den
weiß ich nicht,
kurze
oder?
Zeit mal released und dann wieder
Release.
gesigned.
Und wieder, ah, okay.
Ah,
Ich dachte,
so.
das Ding war das mit unserem Safety. Keine Ahnung, was da. Mit John Fuller.
Ja, genau.
Aber ja, mal sehen. Also, ja, Bryant einfach Spielpraxis geben. Jetzt gegen die Cardinals muss man sagen, Wilson wird ja wahrscheinlich als Wide Receiver einspielen. So, Harrison wird ja ich glaube, ist er out diese Saison oder so. Keine Ahnung. Spielst du
Ja,
halt Wilson
McBride.
gegen AJ und dann. Ja, gut, McBride wird ja nicht als
Den
gut,
machst du
out
zum
wide wird er
Safety
mal
oder
spielen, ja,
Linebacker,
aber.
ja.
Das wird sowieso ein hartes Matchup für unsere
Ganz ehrlich,
Secondary.
wenn du Kobe jetzt nicht die Snaps gibst,
Ja.
wann willst du ihm die geben? Wir sind raus aus
Ja,
dem
absolut.
Playoff-Rennen,
Ja.
Absolut.
wenn die Panthers nicht noch pleite gehen. Ich meine, jetzt hast du die Zeit, deine jungen Spieler zu entwickeln. Lustiger Fun-Fact übrigens, es standen ja auf dem Platz, da war ganz groß eingeblendet, Kobe Bryant und Michael Jordan.
Ja,
Ja.
stimmt.
Stimmt.
Stimmt. Stimmt.
Stimmt. Na gut. Wir sind ja auch alle nicht überzeugt gewesen vor der Saison von Bryant, dass man ja mal ein bisschen mehr Chancen gibt. Ob Nick Nash vielleicht noch mal irgendwie mal eine Chance kriegt, wahrscheinlich
Glaube
nicht, aber
ich nicht, komischerweise, ne?
Davor holen
ganz,
wir
ganz,
lieber
ganz
wieder
verrückt.
irgendeinen Tompkins.
Ja, auch aus dem Nichts einfach gekommen,
Ja,
Tompkins auf einmal war da.
dass die Krux natürlich, dass du das letzte Spiel gegen die Saints hast. Das heißt, beim letzten Spiel ist noch nicht mal mehr los, da musst du noch gegen den Erzrivalen dran.
Und wahrscheinlich um den letzten Platz spielen in der Division.
Ja,
Ja.
stimmt. Stimmt.
Vor allem verstehe ich jetzt auch nicht zum Beispiel mit Drake London. Drake London hat jetzt vier Spiele hintereinander verpasst. Also hätte man ihn ohne Wenn und Aber direkt von Tag 1 auf die IR packen können, dadurch dann Nick Nash elevaten können Hättest du den Roster-Spot so gehabt, hättest du ein bisschen rumprobieren können und. Nee, Week to Week, Day to Day, Day to Day, wenn er jetzt nochmal eine Woche ausfällt, dann ist er 5 Wochen raus, noch immer nicht Feier. Da kannst du ihn irgendwann auch komplett ganze Season rauslassen. Und warum nimmt man nicht die Chance, wenn es mehr oder weniger klar ist, und sagt, okay, komm, hey, unwahrscheinlich, dass du wieder fit wirst, nimm dir lieber eine Woche länger Zeit, geh auf IR, entspann dich 4 Wochen, Nick Nash, keine Ahnung, was kommt, zeig dich mal ein bisschen, fertig.
Du hast gesagt, weil für
1000 Yards Saison ist vielleicht noch ein kleines Bonusgeld, eventuell.
Bei ihm nicht, ist ein Rookie-Vertrag. Okay, ist noch ein Bei ihm würde es nur mehr Geld kriegen, wenn er in den Pro Bowl kommen würde, und das schafft er jetzt einfach nicht mehr durch die
Verletzung.
Also wirklich nicht mehr.
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da war auch wieder, wenn das so klar ist, hast du ja gesagt, das ist wunderbar, denn unsere medizinische Abteilung hat jetzt ja mehrmals bewiesen in den Jahren unter Morris, dass sie planlos agiert, von daher.
Verletzungen steuern können wir.
Ja, sowieso.
Eben.
Ich wollte nur über einen Cornerback reden, die Alford. Wunder, also eine geile Interception muss man ihm lassen. Das Ding war, hat er schon geil gesnackt. Ansonsten, alles halt, die Alford macht einen Splash.
Das ist jetzt so ein Markenzeichen.
Macht aber 8 Plays dann
ab. Mit einem Play mache ich den Rest des Spiels einfach wett. So, mal waren 2, okay, kurz vor Ende hat er dann nochmal.
Ja, weil
ganz gut ausgesehen, aber das war es dann.
Also wirklich, fand ich auch, die Alford wieder so, nee. Hat mich nicht erreicht beim Film. Und dann dazu, unser Safety-Duo macht mir irgendwie Sorgen. Also Bates schon die Saison über, Watts auch nicht richtig in Szene, keine Ahnung. Weiß nicht, kommt ein bisschen zu wenig. Mag vielleicht auch irgendwie am Scheme liegen mit diesen too high Safeties so, aber weiß ich nicht.
Daran liegt. Das ist einfach so. Du beraubst beiden ihren Stärken.
Man hat es ja zum Ende hin gesehen, wo wir Jesse Bates mehr in die Box gezogen haben. Mehr gegen Lauf, da ist er richtig aufgeblüht auf einmal. Der hat schöne Tackles gesetzt, der ist um die Edge gekommen und so weiter. Und ich vermute, dass es einfach das, diese Scheme-Änderung ist, die ihm nicht so zusagt. Dieses too high auf seiner Seite immer mehr hinten, nicht dieses aggressive, ich kann nach vorne, weil ich weiß, hinter mir steht einer, wie es mit Justin Simmons machen konnte, ein bisschen. Sondern nee, jetzt muss er diese sichere Bank hinten sein mit Xavier Watts zusammen. Und man merkt, es liegt ihm einfach nicht so.
Ja, war schon vor dem Draft einer der von Xavier Watts großen Stärken. Single High Safety, Spielfeld lesen, spielt als Single Fielder und holt sie dadurch Interceptions. Naja, das ist ja unser Coaching-Staff. Auch wenn Dominic Wallace hier nochmal schreibt, geile Interception, geiles Scheme dabei. Wie Ulbrich es ausgenutzt hat, dass sie erneut Bryant anwerfen werden und Alfred dort hinten gemoved haben, ja. Aber das war wirklich so ein Ding, wo Alfred dann tatsächlich mal durch seinen Skill ein bisschen was wettgemacht hat. Das war schon eine ganz schöne Interception, aber.
Absolut.
Ansonsten Secondary, meh. Mhm. Ich bin gespannt gegen Trey McBride, wie viel wir da zulassen werden können, wie auch immer. Was noch zur Defense? Heute noch irgendjemanden hervorheben? Irgendjemanden? Ein Sorgenkind? Was Positives? Ansonsten das spezielle Special Team darf ja auch nicht fehlen.
Da muss ich einmal was sagen. Und da verstehe ich die Tampa Bay Buccaneers nicht. Warum zum Teufel haben die das Ei immer in die Endzone der Falcons gekickt? Also so weit in die Endzone, dass es einen Touchback gibt. Ich meine, billiger kannst du doch nicht an 10, 15 Yards rankommen, wenn wir immer nur bis zu 20 kommen, anstatt zur 35 oder was.
Die haben ganz einfach gesehen, dass Jamal Agnew inaktiv war. Und dann dachten sie, alles andere ist zu unberechenbar.
Oh, der muss gefährlich sein, dieser Trump.
Richtig. Also. Ja, letztendlich haben wir ja nichts zugelassen über Special Team, von daher kann man sagen, war ein solider Tag, haben auch selber nichts gemacht, aber
ja.
Ja. War vielleicht aber auch mal ein Statement, dass Raheem schon so früh für 2 geben wollte, anstatt irgendwie einen Extrapunkt zu schießen. Ich habe keine Ahnung, das war ja auch wieder merkwürdige Entscheidung irgendwie. Wobei ich irgendwie da sagen muss, tatsächlich, ich fand die Entscheidung gar nicht schlecht, weil letztendlich spielt es eh um nichts eigentlich. Dann geht zumindest dafür, scheiß auf Overtime, weil können wir eh nicht, verlieren wir eh, wenn wir da reingehen. Dann entweder verlierst du es vor oder gewinnst es halt. Also, fand ich jetzt nicht so dramatisch tatsächlich, seine Entscheidung da zu sagen, er geht schon für 2.
Ist gut, wenn man aggressiv wird, wenn alles vorbei ist.
Ja klar, jetzt kannst du befreit aufspielen.
So ist es.
Jetzt hast du keinen Sicherheitsgedanken mehr, aber nee, sonst war Special Team soweit in Ordnung. Kann man gar nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, wer bei den Cardinals so im Return-Team irgendwie rumkreucht, der irgendwie gefährlich wäre, aber ja, kann sich ja viel ändern innerhalb von so ein paar Tagen, also von jetzt knapp anderthalb Wochen. Ansonsten war beim Special Team ja nichts groß vorgefallen. Habt ihr noch irgendwas groß zum Spiel, was anzumerken, worüber ihr noch reden wollt, unbedingt?
Nichts. Luft ist raus irgendwie aus dieser Mannschaft. Also.
Ja. Ich habe leider Marco Sutter B9E kurz überlesen. Eu aus der Schweiz. Grüezi.
Ja, noch 5 Monate, bis ich da bin.
Chris geht also wandern in der Schweiz.
Nee.
Nee. Was macht man in der Schweiz?
Eishockey werden gucken.
Ah, die Schweizer spielen Eishockey? Ja, die können
sogar Skifahren. Sogar ganz gut, leider.
Oh, okay. Ey, man lernt immer dazu. Mit Chris, alle Sportarten durchgespielt wahrscheinlich.
Ja. Meine Freundin sagt, außer Unterwasser-Jojo der dritten thailändischen Liga kenne ich eigentlich so ziemlich alles.
Okay. Das ist immer gut zu wissen, wo wir, wenn man bei Wer wird Millionär mal irgendeine Teilnahme hätte und dann den Telefonjoker hat, dann weiß ich, auf wen ich zurückgreifen kann bei Sportevents. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Kommen wir jetzt schon zu den Auerfragen. Ich glaube, sonst haben wir gar nicht mehr. Wir haben ja schon ein paar zwischendurch so beantwortet. Es gibt dann gar nicht mehr so viele, auch gar nicht so viel Spannende. Wir haben den Pitts-Vertrag haben wir besprochen, ob wir die, das Team sind, was ihm so viel geben wird. Trade and Tag haben wir besprochen. Kobe Bryant haben wir besprochen. Rette dieses Spiel unseren Trainern, die hinter bis Ende der Saison haben wir auch besprochen. Es gibt nur eine Auerfrage, die wir auch zwischendurch noch beantworten können. Das ist mir, leider ein bisschen unterm Radar geflogen. War es unser Offensive Coordinator oder hat Kirko es alleine gerockt in den letzten Minuten?
Ich sage, es war der Defense Coordinator der Tampa Bay.
Was klingt für mich besser?
Also Todd Bowles hat es für uns gerockt in den letzten Minuten. Das ist schön. Er sieht immer noch aus, als ob er irgendwie Magenprobleme hat, ne?
Ja.
Das ist echt unfassbar. Ich habe wieder drauf geachtet, ja, stimmt schon. Ist auf jeden Fall ein Punkt. Das war übrigens die letzte Auerfrage. Alles andere haben wir zwischendurch schön abgearbeitet, im Flow gemacht.
Ohne Aufsehen.
Ohne irgendwie was anmerken zu lassen, quasi. Guck nochmal, was könnte Drake hier noch so kriegen? Boah, ja, irgendwie so bei 35 würde er wahrscheinlich schon rausgehen. Ne? So Justin Jefferson kriegt er wahrscheinlich nicht. Ein CeeDee Lamb.
Weil Gary Jefferson dann auch schon. Jefferson will nächste Season bestimmt einen Trade haben.
Kann ich mir auch vorstellen. Der ist bestimmt angefressen. Ich bin gespannt, wie viel Pickens kriegt. Daran wird sich Drake wahrscheinlich auch gerne orientieren wollen.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Oh Gott, ganz durcheinander gewesen hier. Nee, ansonsten. Warum schreibt Nessa Kambodscha?
Es geht um
die dritte Liga.
Ah, ja, okay. Dachte schon, Kambodscha spielt Hockey. Es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn es ein Hockey-Team aus Kambodscha geben würde. Nichts gegen die kambodschanischen Spieler.
Um mal einen Insider zu bringen, aber die wissen wenigstens, dass sie Reis herstellen.
Okay. Wir lassen es so stehen. Ich möchte es nicht weiter kommentieren. Es könnte noch Ärger geben irgendwann. ich glaube, das war's für heute, oder?
Let's go.
Können wir gerne mit dem Kambodscha-Kommentar von Nessa heute abschließen. Das finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten, wir haben es ja schon erwähnt, nächste Woche wird es eine Pause geben. Ja, dann könnt ihr euch quasi einen Live-Talk selber um 17:30 einfach für euch machen und einfach mal selber ein bisschen lang dudeln und das Spiel der Cardinals recappen. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich oder sehr, sehr sicher auf dem Discord-Server. Da auf jeden Fall nochmal wieder der Augenmerk drauf gelegt. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Zum Spieltag geht ja immer die Luzi ab. Ansonsten.
Schöne Feiertage.
Schöne Feiertage. Es ist ja schon Weihnachten dann nächste Woche. Genießt die Zeit mit eurer Familie oder wenn ihr es so habt wie ich, Weihnachtsgrinch, ich verbringe Zeit ohne meine Familie und auch gerne alleine zu Hause. Das muss euch überhaupt nicht unangenehm sein. Macht das so, wie euch das lieb ist.
Ein paar schöne Weihnachtswünsche. Vielleicht lasst euch einfach einen neuen Rekord schenken oder so.
Ja, genau. Und ich wünsche allen Fantasy-Spielern viel Glück. Für alle, die schon noch in den Playoffs sind. Für alle, die zum Beispiel. Ja, zum Beispiel für alle, die Mert in der ersten Runde der Playoffs rausgehauen haben.
Deswegen war auch heute nicht im Chat dabei. Er hat Angst.
Ja, hätte er sich eine verpasst.
Naja, auf jeden Fall auch an an Dominik und an Vettel natürlich auch frohe Weihnachten, schöne Festtage. Genau, auch sehr gut angesprochen von Dominik. Viel Glück und Erfolg für alle, die in den Playoffs sind, bei Fantasy, so wie ich. Ja, da steht ja noch viel auf dem Spiel. Und wir alle, Team Livetalk und einfach vertreten natürlich, weil wir auch am meisten Ahnung haben von.
Ich bin souverän mit 7-7, glaube ich, rein in die Playoffs.
Und da würde ich mich schämen.
Von den 7-7, 2 gegen Mert und dann nochmal in den Playoffs.
Das ist nochmal wahre Falcons-Attitude.
Ich wollte sagen, die NFC South so aufs echte Leben überspielt. Das finde ich wunderbar. Alles klar, Jungs. Dann sehen wir uns wahrscheinlich und hören uns wahrscheinlich am 30.12. wieder, sollte nicht irgendwas Unverhofftes dazwischen kommen. Und davor bitte beim Remily-Podcast.
Aber ihr macht das. Ihr macht das am 30.
Dann machen wir das am 30. Wer auch immer dann dabei sein wird. Ich bin da. Und sonst bitte den Remily-Podcast anhören und Dominik, mal gucken, wie er sich schlägt mit Marcel. Mal gucken, was da für lustige Predictions bei rumkommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Alles klar.
Gut werden.
Gut, Jungs. Macht es gut. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. You like that.
Ciao, ciao. Ciao.